Wir dürfen uns den Predigttext so vorstellen, dass Jesus in der Tätigkeit, in der er oft unterwegs war, mit seinen Jüngern zusammensitzt, nämlich als Lehrer. Er wurde ja öfters auch Rabbi, mein Lehrer, genannt. Und so dürfen wir uns das vorstellen, wenn es heißt, Johannes 15, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Der Herr segne uns an uns dieses Wort. Amen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, irgendwie geht es hier um sehr wichtige existenzielle Fragen und war damit sozusagen, bevor ich den Bibeltext so betrachtet habe, bei meiner eigenen Existenz und mir ist eine seltsame Frage gekommen. Ist einfach so in mir aufgestiegen, die lautet, wo war ich 1807? Die war einfach so da. Und natürlich kann ich das nicht wissen, aber ich habe sie mir irgendwie aus Gottes Wort beantwortet. Ich war in Gott. Ich war von ihm umhüllt, ummantelt, gewollt. Und wer das genauer wissen will, kann ja mal den Psalm 139 lesen, wo steht, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Also ich war bei Gott. Und dann gab es einen Tag bei dir und bei mir, da wurde ich von Gott in die Welt geschickt. Und an der Stelle habe ich dann gemerkt, was das bedeutet, wie mutmachend das ist. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, eine atheistische Gesellschaft, die zu dem, woher man kommt und wohin man geht, nichts sagen konnte. Da war man einfach eine Ansammlung von Energie, die dann wieder irgendwohin verschwindet. Und das, was uns Gottes Wort nahelegt, dass unsere Existenz viel größer und tiefer und wertvoller ist, als wir das selber persönlich denken können. Wir denken ja nur von dem Punkt aus, wo wir den Horizont überschritten haben. Aber was vorher war, also ich war in der Liebe und bin von der Liebe in die Welt hineingeschickt worden. Und ich verstehe das so, das ist deshalb geschehen, damit die Liebe wachsen konnte, Raum gewinnen. Also mein Leben, ich spreche jetzt mal nur von mir, sollte Raum gewinnen. Und ich soll den Raum der Liebe ausfüllen. Und dann habe ich über das Leben weiter so sinniert und dachte, so ist das bei uns. Alles Lebendige, alles Leben braucht Räume. Ich habe mich bei uns umgeguckt, da war die Stube, mein Arbeitszimmer. Also wir brauchen nicht nur Stube und Küche und Bad, sondern Lebensräume sind ja Räume, wo sich Leben vollzieht, wo das geschieht. Und da dachte ich dran, die Arbeit, unsere Arbeit ist ein sehr wichtiger Lebensraum. Und dann dachte ich an meine Freundschaften, auch dort vollzieht sich ja Leben. Und dann dachte ich wieder an die Predigt, das hat mich natürlich nicht losgelassen, dachte ich, naja, die Gemeinde ist ja auch ein Lebensraum, das ist ein Raum, wo sich Leben vollzieht. Und dann war ich wieder bei unserer Lehrveranstaltung mit Jesus, wo der Rabbi seinen Jüngern etwas lehren will. Und da dachte ich, von Lebensräumen spricht Jesus auch hier und er sagt, die Liebe ist der weite Raum des Lebens. Also im Grunde genommen, wenn Jesus seine Jünger lehrt über die Liebe, beschreibt er die Liebe als einen Lebensraum. So verstehe ich das. Er sagt, vielleicht haben sie ihn gefragt, Jesus, was ist denn dir das Wichtigste im Leben? Damit fragt man ja, was ist denn dein Lebensraum? Wo bist denn du unterwegs? Und da beschreibt er ihnen, mein Lebensraum ist, mein Vater liebt mich. Und dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu und gibt ihnen einen Lebensraum und sagt, und ich liebe euch. Das ist euer Lebensraum. Und deshalb bleibt in diesem Lebensraum, bleibt in meiner Liebe. Der nächste Schritt war, dass ich gedacht habe, die Liebe ist ein ziemlich abgegriffenes Wort. Also unter Liebe versteht man ja dies und das. Und da war ich bei dem Punkt, habe gedacht, ja, was ist das Gegenteil von Liebe? Was ist nicht Liebe? Erst dachte ich, Hass? Nee. Beliebigkeit, Gleichgültigkeit. Das ist das Gegenteil von Liebe. Und Liebe ist ein Raum und Beliebigkeit ist kein Raum. Da gibt's keine Grenzen, da gibt's keine Beziehungen, Grenzenlosigkeit. Und da habe ich verstanden, meine ich verstanden zu haben, warum Jesus jetzt von der Liebe einen nächsten Punkt dazu setzt und vom Gebot spricht. Also Liebe, und jetzt kommt Gebot. Ja, das war mir dann einsichtig, dachte ich, ja, unser Leben wird ja von Ordnungen und Grenzen gehalten. Das würde gar nicht gehen, zu leben ohne Tag und Nacht, Arbeit und Ruhe, Sommer und Winter. Dann dachte ich, natürlich, was wäre denn die Liebe ohne den Schutz von Regeln? Wir leben ja in einer Gemeinschaft und jeder soll leben dürfen. So meine ich, die Liebe verstanden zu haben. Die Liebe will, dass jeder leben darf. Und das will die Liebe auch, dass alles Leben Recht auf Leben hat. Meint, jedes Leben hat seinen Lebensraum. Die Rose, der Knollenblätterpilz, die Vogelspinne, das Rehkitz, der Mensch. Und deshalb ist Liebe und Gebot zusammen. Das heißt, habt Acht auf die Lebensräume der anderen. Wir dürfen sie betreten, aber nicht beschädigen. Die Liebe braucht das Gebot. Das ist so der erste Lehrabschnitt des Rabbi Jesus. Und beides bindet Jesus zusammen und Jesus zusammen sagt, ich lese uns mal vor, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Man könnte sich jetzt so vorstellen, das war so Lektion A, die Jünger sitzen beieinander. Jesus merkt eine erste Ermüdung, wie ich jetzt auch schon in der Gemeinde hier, und sagt, wir machen mal eine kurze Pause und man trinkt einen Tee und kommt wieder zusammen. Und jetzt sagt Jesus, zu Liebe und Gebot kommt jetzt etwas Drittes hinzu. Man könnte sagen, welcher Geist wohnt in diesen Lebensräumen? Jesus spricht jetzt von Freude. Also Liebe, Gebot, Freude. Und da sind meine Gedanken wieder von dem Predigtext weggewandert und habe ich über die Freude so nachgedacht. Ich habe gedacht, wann kannst du dich erinnern, wann du dich so das letzte Mal so richtig gefreut hast, so richtig nur Freude da, so richtig tief im Herzen gefreut. Also da war die Freude, da ist diese Frage mitten in diesem Text aufgetaucht, was ist mit deiner Freude? Ich finde, das ist eine wichtige Frage in unserer Spaßgesellschaft. Denn Spaß ist etwas ganz anderes. Das ist keine Freude. Freude, was ist mit deiner Freude? Vielleicht könnte man auch mal von sich wegschauen und so in sein Umfeld gucken, Arbeit, Familie und sagen, treffe ich viele Menschen voller Freude, die so richtig erfüllt sind? Vielleicht erleben wir es unterschiedlich. Ich treffe nicht so viele Menschen und würde sagen, so ein Überangebot an Freude gibt es nicht. Also Menschen, die so was voller Freude sind, die trifft man nicht so häufig. Das ist erstmal ohne Bewertung einfach so meine Wahrnehmung. Und daneben steht die Sehnsucht nach Freude, so dass man Freude haben will, die ist immer da, die ist immer gegenwärtig, die ist sehr groß. Und Jesus kommt mir hier vor in seiner Stunde als Rabbi, so wie er redet, redet nur einer, der mit sich im Reinen ist, mit sich und Gott. So kommt mir das vor, so ein innerliches Ja hat Jesus zum Leben, ein innerliches Ja zu sich und zu Gott, zum Willen Gottes, weil er nämlich jetzt sagt, ich bin ganz in Gott. Das behauptet er von sich. Er sagt, ich halte die Gebote meines Vaters und bleibe in der Liebe. Das heißt, er lebt im Lebensraum Gottes. Und daraus schließe ich jetzt das Geheimnis der Freude, dass Jesus seinen Jüngern sozusagen etwas öffnen will. Er sagt, ich lebe so und ich schließe daraus, daran muss die Freude gebunden sein. Also Liebe, Gebot und bei Gott bleiben, daran hängt die Freude. Denn er fährt fort und sagt, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Liebe, Gebot, Freude. Und Jesus spricht so von dem Willen Gottes und da dachte ich wieder, ja, was ist denn der Wille Gottes? Was ist denn das? Und da ist mir dieses Wort wieder, das Jesus, mit dem Jesus hier so spielt, so aufgegangen. Eigentlich ist es nur ein Wort. Liebe. Das ist der Wille Gottes. Ich glaube, dass das Jesus so auf den Punkt bringt. Wir sagen, ihr könnt hin und her diskutieren, aber auf den Punkt gebracht, Liebe. Und ich meine zu sehen, so wie das sich in diesem Text anfühlt, dass Jesus da zwei Seiten meint. Liebe groß geschrieben und Liebe klein geschrieben. Also, Liebe groß geschrieben, da schaut er auf Gott und sagt, schaut mit mir mal auf euren Schöpfer. Alles, was er tut und was er will und was er macht, ihr dürft ihm glauben, das ist Liebe. Und dann schaut er auf sich und seinen Jünger und sagt, Liebe klein geschrieben, der Imperativ, Liebe. Und davon muss Jesus sprechen, dass er sagt, und tust du diesen seinen Willen, dann lockt es die Freude aus dem Versteck. Also, und deshalb gebietet er die Liebe. Er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Also, das sind sozusagen jetzt zwei Lektionen. Liebe großgeschrieben, Gebot, Freude, Liebe kleingeschrieben. Und daran knüpft er an das Wort Freude jetzt ein nächstes. Sozusagen in dem Wort Freude hinter dem U setzt er ein N. Von Freude kommt er auf Freunde. Und der Gedanke, der dahinter steht in der Unterweisung, heißt, von der Kraft des Herzens, die Freude, zur Herzensbeziehung, Freunde. Und jetzt kommt ein, es klingt so, als würde jetzt ein richtiger Absatz kommen. Denn er spricht von Freude, dann kommt er auf Freunde und jetzt spricht er vom Tod. Er sagt, Jesus sagt jetzt, Liebe ist lebensgefährlich. Wir wissen, dass als Jesus diese Unterweisung gegeben hat, er selber ja kurz vor seinem Sterben stand. Und Jesus sagt, die Liebe ist deshalb lebensgefährlich, weil die Liebe die Kraft hat, alles zu geben. Und er fasst das in diese Worte und sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Soweit die Unterweisung. Und jetzt was zu unserer Glaubensexistenz. Wie wir so uns selber sehen, wie wir mit Jesus leben, wie wir ihn sehen, wer er für uns ist, Herr, Erlöser, Retter, Hirte, Brot, Weg. Es gibt nur eine Stelle im Neuen Testament, das ist nämlich diese hier, Johannes 15, wo er uns seine Freunde nennt. Freunde des Allerhöchsten. Und da bin ich wieder irgendwie hängen geblieben, dachte ich, Freund Jesu sein. Das ist schon besonders. Und während ich so saß, dachte ich an meine Freunde und dachte ich, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr so, wie es meinen Freunden geht. Manchen von ihnen dachte ich, du müsstest mal wieder schreiben, mal anrufen. Kurzum, mir kam der Gedanke, ein Freund weiß, was dem Freund fehlt. Und bei dem Gedanken, da war ich von dieser Unterweisung, wo man so ein bisschen lehrt und lernt und schaut so auf diese Worte, war ich plötzlich so wieder in meinem eigenen Leben drin. Ein Freund weiß, was dem Freund fehlt. Und da stellte sich vor mir so die Frage und sagte, weißt du, was Jesus fehlt, wenn das dein Freund ist? Und ich finde, das ist eine sehr bedeutsame Frage für unser Miteinander, für die Gemeinde, wenn wir über das reden, was uns wichtig ist, was wir tun wollen, wofür wir uns einsetzen. Wenn wir wissen, was Jesus fehlt, werden diese Fragen im Wesentlichen beantwortet. Es scheint so, dass Jesus in dieser Unterweisung sagt, Jesus, unserem Freund, ist zu wenig Liebe in der Welt. Das scheint so zu sein, dass Jesus das meint. Und darauf schließe ich, dass das uns gesagt wird, also lieben die Freunde Jesu. Jesus drückt das hier so, als er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, lieben. So, und damit wäre so die Unterweisung Jesu zu Ende. Es kann sein, dass er jetzt das abgeschlossen hat, so klingt das, sagt, okay, entspannt euch erstmal. Das war ziemlich viel. Liebe, großgeschrieben, Liebe, kleingeschrieben, Gebot, Freude, Freunde. Ihr seid meine Freunde. So. Und jetzt machen wir auch mal so einen kleinen Halt in unseren Gedanken und lassen das so und gehen mal wo ganz anders hin. Das bleibt hier. Wir denken mal an dieses Jahr. Und da denken wir daran, wie dieses Jahr war. Und denken an Erntedank. Die Früchte sind ja eingebracht. Ich habe mal so die Bauern da gefragt vor Erntedank, sagten, na ja, das Jahr war schon trocken, das letzte Jahr war noch trockener, aber und wir sehen das Jahr so vor uns, was da gewachsen ist, und ich sehe vor mir so unsere Kirschen, die Sauer- und Süßkirschen auf dem Pfarrhof, Pflaumen, Johannisbeeren, Birnen, und ich mag so den Duft, wenn das Getreide fast reif ist. So ein bestimmter Duft so. Den kann ich nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir Kartoffeln und Rüben und Raps. Und dann sehe ich auch so die vertrockneten Maisfelder. Aber nicht alle waren vertrocknet. Gerste und Hopfen und Nüsse, Gemüse und Weintrauben. Was ich damit sagen will, ist, ich muss ja niemanden erklären, weil das unser Leben ist, was Früchte sind. Und die Früchte erkennt man im Aussehen, man weiß, hört das immer, ja, isst viel Obst und Gemüse, ist total gesund. Und die gesunde Ernährung fördert Aufbau und Abwehrkräfte. Und dann denke ich an das Erntedankfest. Und zum Erntedankfest haben wir ja Gott gedankt, die Güte Gottes gepriesen, weil die Früchte, die da in der Kirche vorne waren, die haben ja etwas gespiegelt von der Güte Gottes. So, hier war die Lehrunterweisung, hier waren die Früchte mit dem Erntedank. Und jetzt gehe ich mal in die Mitte und von beiden Seiten, hier von der Unterweisung Jesu und der Gedanke mit den Früchten, kommt sozusagen von Jesus jetzt, was ist von Gott her der Sinn eines menschlichen Lebens. Es gibt ja natürlich darauf viele philosophische Antworten und so weiter. Das ist ja logisch, das ist ja klar. Jeder kann das, definiert das ein bisschen anders. Das sei mal dahingestellt. Wir hören mal auf das, was Jesus sagt, was sich Gott gedacht hat. Der Gedanke Gottes für uns ist, dass wir Frucht bringen. Das ist von Gott her unser Lebenssinn. Also Liebe, Lieben, Gebot, Freude. Und Freunde, diese Dinge, Die sollen, das, so ist es von Gott gedacht, die sollen einfach mehr werden, größer werden, tiefer werden, weiter werden. Alles soll mehr werden, das alles, das soll sich entfalten. Das ist der Gedanke Gottes. Eben, wie wir das an Früchten sehen, aus einem Apfelkern soll ein Baum werden und der soll Hunderte und Tausende Äpfel hervorbringen. Dazu ist dieser Kern bestimmt und in seiner DNA so angelegt. Und es kostet jetzt nicht viel, den Gedanken weiterzuspinnen und sagen, und wir sollen von Gott her Menschen sein, die Frucht bringen, das heißt für andere stärkend und bekömmlich sind. Wir sollen sozusagen tatsächlich andere an Leib und Seele erquicken. Und wir sind uns auf jeden Fall relativ schnell dafür einig, wenn wir sagen würden, na klar, solche Menschen braucht die Welt und die werden gebraucht in der Gesellschaft, in den Schulen, auf Arbeit, in den Krankenhäusern, in der Politik, in den Parteien und so weiter. Und solche Menschen, die so erfrischend sind, die braucht auch unsere Gemeinde. Und dann beobachten wir auch in unserer Gesellschaft einen beängstigten Mangel an Vitamin C, ich nenne es mal so, Vitamin Christus. Christus fehlt. Und daneben ist dann neben all diesen Gedanken auch noch so unsere Sicht von uns selber. Es gibt vielleicht manche unter uns, die sagen, ja, ich bin einer, der Frucht bringt und ich bin ein Bote für Jesus und ich bin da voll gut unterwegs und so. Aber das sind nicht alle. Es gibt schon viele, die sagen, na ja, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich Frucht bringe und für Jesus unterwegs bin. Ich gebe mir schon Mühe, aber ich bin nicht so richtig überzeugt. Ich meine, ich racker mich ganz schön ab. Aber ob ich Frucht bringe, naja, so. Und diese Gedanken, die wir über uns da haben, die können wahr sein oder nicht wahr sein. Sie sind aus unserer Position, von unserem Blickwinkel zumindest richtig, aber ob sie vor Gott wahr sind, entscheidet das Wort Gottes. Das ist ja das Gute. Und da sagt Jesus, das dürfen wir jetzt hören, er sagt, über diese Gedanken vielleicht seiner Jünger auch damals, vielleicht waren die einen, hatten ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein, die anderen zu wenig. Er sagte, lasst es mal beiseite. Schaut mal auf Gott. Und da sagt er ihnen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und das finde ich, jetzt komme ich zum Punkt, warum ich diese Predigt halte. Wozu wir bestimmt sind, das bestimmt Gott. Und er wird es auch machen. Jetzt ist es an uns sozusagen, dass wir unsere eigene Sicht von uns und der Welt nicht über Gott stellen, sondern unter das Wort Jesu. Nochmal, der Kern wird zum Baum, so ist es bestimmt. Und Jesus hat jeden unter uns, es gibt da keine Ausnahme, jeden unter uns bestimmt, Frucht zu bringen. Nicht einzeln, sondern ihr sollt Frucht bringen. Und ich empfinde das nach dieser ganzen Lehrunterweisung von Jesus, dass er uns und vielleicht auch damals seinen Jünger nach Hause geschickt hat und sagt, das ist jetzt dein Auftrag, dein geistlicher Auftrag. Ringe um diesen leichten und schweren Glauben, ringe um deine Erwählung. Bitte Gott darum, dass du glauben kannst, wozu du von ihm erwählt und bestimmt bist. Das ist die Aufgabe. Kurz, glaube, was du bist. Glaube das. Denn Jesus spricht über dir und dir und mir. Er sagt, und das bestimmt Jesus so, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt und es so festgelegt im Himmel und es wird so geschehen, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht ewig bleibe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.